Groß B. Der Verfasser hat nun in Kapitel 1 sein erstes Argument geliefert für ein Treubleiben im Glauben. Kapitel 1 war ein erstes Argument für das Treubleiben im Glauben, was das Thema ist, der Kapitel 1 bis 10. Das war der erste Abschnitt. In einem zweiten Abschnitt, den Versen 1 bis 5 in Kapitel 2, erlässt er, der Verfasser, eine erste entsprechende Aufforderung. Ich sagte gestern, Unterweisung und Anweisung bzw. Aufforderung lösen einander ab. Wir haben jetzt Unterweisung gehabt, Kapitel 1, jetzt kommt Aufforderung in einem zweiten Abschnitt. Und wir haben hier jetzt Groß B, Punkt. Eine erste entsprechende Aufforderung ist die Überschrift. Eine erste entsprechende Aufforderung. Kapitel 2, 1 bis 5. Die Aufforderung selbst ist sehr kurz. Nur ein Teil des ersten Verses. Der Rest des Kurzabschnittes, 1 bis 5, ist Begründung bzw. Bekräftigung. Befassen wir uns mit der Aufforderung selbst. Rabisch 1, Punkt. Die eigentliche Aufforderung. Rabisch 1, die eigentliche Aufforderung. Wir lesen Vers 1. Deswegen haben wir umso mehr auf das zu achten, das wir hörten, damit wir nicht abgleiten. Klein a, Punkt. Wozu wird hier aufgefordert? Wozu wird hier aufgefordert? Was soll gemacht werden oder was soll getan werden? Deswegen haben wir umso mehr auf das zu achten. Es wird zu einem Achten aufgerufen. Achten auf das Gehörte, auf das, das wir hörten. Es soll also auf Gehörtes geachtet werden. Es genügt also nicht, das bloße Vernehmen der biblischen Botschaft. Es genügt nicht. Lesen ist gut. Aber Psalm 1, Bedenken, Bedenken, Bedenken. Maria, Bedenken, Bedenken. Es genügt nicht, das einfache Hören, das einfache Lesen, beziehungsweise das Hinnehmen oder Vernehmen der biblischen Botschaft. Es muss hingehört werden und bedacht werden. Ich hatte in Neuwied zu sprechen, zum ersten Mal in meinem Leben, auf diese Weise, über das Wort, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es war eine gute Herausforderung für mich, das einmal zu bedenken. Das Bedenken einmal zu bedenken. Ja, das war gut. Klein b, Punkt. Nach der Frage, wozu wird aufgefordert? Die Frage, wer wird aufgefordert, Acht zu geben? Das wird in diesem Vers angegeben. Deswegen haben wir umso mehr zu achten. Wir sind der Schreiber und die Leser. Er schließt sich ein. Ich auch. Ich habe zu achten. Bitte tut es mit mir. Ja, das ist seine Aufforderung. Ich will das tun. Wollt ihr es mit mir tun? Ja. Also die Leser und er selbst werden aufgefordert, Acht zu geben auf das Gehörte. Was will die Aufforderung verhüten? Was will die Aufforderung verhüten? Sie will ein Abgleiten verhüten, damit wir nicht abgleiten. Sie sollen auf das hören, was sie gehört haben. Was ist das? Das ist die Botschaft von Jesus. Sie haben sie von den Aposteln gehört, beziehungsweise von den ersten Boten, die Jesus hörten. Und diese Botschaft sollen sie nicht missachten, sie sollen darauf achten. Es soll ein Abgleiten verhütet werden. Mit anderen Worten, wenn sie das nicht tun, wenn sie nicht Acht geben, ist Abgleiten von der Botschaft und von dem Heil der Botschaft die Gefahr. Was ist auf dem Spiel? Das ewige Heil ist auf dem Spiel. Wie bleibt man treu? Hier haben wir die Antwort. Acht geben auf die Heilsbotschaft, auf das Wort Gottes. Die ganze Bibel ist Heilsbotschaft. In Sonderheit aber die Botschaft von Christus. Deshalb ist die Bibel Wort des Christus. Kolosser 3, Vers 16. Ein Abgleiten soll verhütet werden. Achten ist das Umgekehrte von dem Missachten in Vers 3 Anfang. In Vers 1 heißt es, wir sollen achten. In Vers 3 heißt es, wie werden wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil missachten? Das Heil missachtet man, wenn man die Heilsbotschaft missachtet. Es geht also um die Treue zu Jesus Christus. So viel zur eigentlichen Aufforderung in Vers 1. Oh, Entschuldigung, wir müssen mal eine Pause machen. Gut, 15 Minuten. Seien wir bereit, wenigstens 20 vor, wieder zurückzukommen, damit wir dann zeitig beginnen können. Kapitel 2. Wir haben uns mit der Aufforderung befasst unter Arabisch 1. Punkt. Unter Arabisch 2. Punkt betrachten wir nun die Bekräftigung. Das ist der größere Teil dieses Kurzabschnittes 1 bis 5. Die Bekräftigung. Und sie ist eine mehrfache Bekräftigung. Klein a, Punkt, eine erste geschieht in einem Hinweis auf das in Kapitel 1, auf das in Kapitel 1 Gesagte. Wir haben eine dreifache Bekräftigung, eine rückblickende in Kapitel 1, eine geschichtlich rückblickende und eine nach vorn. Also die erste Bekräftigung geschieht mit einem Hinweis auf Kapitel 1. Vers 1a heißt es, deswegen haben wir zu achten, umso mehr. Wegen des in Kapitel 1 Gesagten, wegen der Größe der Person Jesu, der Person des Sohnes Gottes, wegen der Größe der Person, durch die Gott gesprochen hat. Gott hat gesprochen durch seinen Sohn, und weil er so groß ist, ist sein Reden so wichtig, und deshalb sollte man auf dieses Reden Acht geben. Klein b Punkt. So dann haben wir eine Bekräftigung durch Hinweis auf den geschichtlichen Anfang der Heilsbotschaft. Die Verse 2 bis 4. Hier nimmt er Bezug auf den Anfang, und wegen dieses Anfanges sollten sie Acht geben. Einmal, weil die Person Jesu so groß ist, durch den Gott gesprochen hat, jetzt wegen der Art des Anfanges der Heilsbotschaft. Denn wenn das durch Engel geredete Wort im Alten Testament, das Gesetz, festgemacht wurde, bestätigt heißt festgemacht wurde, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, dafür hat Gott gesorgt, wenn Menschen ihre Aufgaben an dieser Stelle nicht wahrgenommen haben, hat Gott dann später eingegriffen mit seinem Gericht. Aber das Wort musste ausgeführt werden, das Wort von Engel gesprochen. Jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing. Wie werden wir entkommen oder entrinnen, wenn wir ein so großes Heil missachtet haben? Eigentlich sollte es missachtet haben heißen. Das heißt, das Heil und die Botschaft des Heils gehören zusammen. Heil in Vers 3 ist dasselbe als das Gehörte in Vers 1. Wir sollten Acht geben auf das Gehörte. Warum? Weil darin die Heilsbotschaft ist. Weil das die Heilsbotschaft ist, in der Botschaft ist das Heil. Die Botschaft wird gehört. Durch das Wort Gottes, Jakobus 1, werden wir wiedergeboren. Ja? Die Botschaft ist das Heilsmittel, das Mittel zum Heil. Wie bekehren wir uns? Wir hören das Evangelium oder wir lesen es. Also Heil und Heilsbotschaft werden hier in eins betrachtet. Welches, nachdem es den Anfang seiner Verkündigung durch den Herrn nahm, wir wollen nicht vergessen diesen Ausdruck Herr, er wird gleich wichtig sein, er nennt Jesus hier den Herrn, wie auch in Kapitel 1, du Herr, gründetest am Anfang die Erde, Vers 10, Gott in Menschengestalt, unser Herr, der Erlöser, war Gott in Menschengestalt. Nachdem es den Anfang seiner Verkündigung durch den Herrn nahm, im Weitergeben an uns von denen bestätigt bzw. festgemacht wurde, die ihn hörten. Das heißt, Jesus hat verkündet, andere haben ihn gehört. Und diese haben es weitergesagt und somit wurde die Botschaft festgemacht, bestätigt. Die Apostel haben die Botschaft von Jesus genauso gebracht und so blieb sie dieselbe Botschaft. Und dadurch haben wir festen, gangbaren Boden unter den Füßen. Wobei, als die Apostel, die ihn hörten, die Botschaft weitergaben, als sie sie bestätigten. Als die Apostel die Botschaft an die Leser dieses Briefes und an den Schreiber des Briefes weitergaben, hat Gott Zeugnis gegeben. Wobei Gott Zeugnis mit dazu gab, merken wir uns die Vergangenheitsform. Das ist Geschichte für den Leser. Das hat er schon getan. Und weil Gott es getan hat, deshalb sollen sie Acht geben auf die Botschaft, die Gott bezeugte. Die Botschaft ist Geschichte, sie ist da, sie ist gesprochen worden zweimal von Jesus und den Aposteln und sie ist bestätigt worden, das ist fertig. Und diese Botschaft soll fortan beachtet werden, bis heute. Ja. Sie ist gesprochen worden, sie ist bestätigt worden, sie ist bezeugt worden und jetzt muss sie beachtet werden. Das ist die Geschichte. Und wegen dieser Geschichte sollen sie die Botschaft ernst nehmen. Gott gab Zeugnis dazu, das heißt zur Verkündigung der ersten Boten. Zeichen und Wundern. Zeichen und Wunder gehören oft zusammen. Wunder hier als Eingriff in den natürlichen Lauf der Dinge. Das heißt, hier geht es nicht um jedes übernatürliche Handeln, sondern um übernatürliches Handeln im natürlichen Bereich. Denn dort hatte Gott Zeichen gesetzt, des göttlichen Ursprungs der Botschaft Jesu. Genauso wie im Alten Testament. Auch dort beim Gesetz hat Gott übernatürliche Zeichen gesetzt. Warum? Damit die Leute wissen sollten, hier spricht kein Natur, dies ist nicht nur ein Natureignis, hier spricht Gott, dies ist Gottes Wort. Und als das fertig war, dann wusste man. Man musste das nur noch in Erinnerung behalten. Schaut einmal damals zu Sinai, Dort hat Gott Zeichen gesetzt. Das brauchte man nicht wiederholt zu erleben. Das war schon erlebt worden. Unsere Väter haben es uns erzählt. Und jetzt mussten sie noch die Treue halten. Und so im Neuen Testament. Jesus hat Wunder getan, als Zeichen, dass er Gott war. Als Zeichen, dass seine Botschaft übernatürlichen Ursprungs war. Seine Apostel haben Wunder getan. Als Zeichen, dass sie von Gott gesandt waren, von Jesus. Und dass ihre Botschaft vom Himmel war. Und Gott gab dazu Zeichen und Wunder und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes. Siehe Samarien, Caesarea, der Heilige Geist wird in besonderen Fällen ausgegossen, auch Pfingsten, als Zeichen, dass das Heil jetzt da ist. Nach seinem Willen. Nicht, weil die Menschen das so bestimmten, gib uns doch ein Wunder, sagen die Pharisäer, ja, zeige uns eins. Macht Jesus mit? Nein, er spielt nicht mit den Wünschen der Leute. Dazu waren die Wunder nicht da. Die Wunder konnten nicht Glauben wirken. Sie konnten Wahrheitssuchenden helfen, zu verstehen, dass hier Gott am Werk war. Aber wo Unglaube vorhanden war, konnten die Wunder nicht Glauben wirken. Da musste Gottes Wort hin, um Licht zu schaffen. Und aus dem Wort Gottes konnte Glauben werden. Und dann konnte das Wunder mithelfen. Aber das Wunder an sich selbst hatte nicht die Kraft, Glauben zu wirken. Das sieht man immer wieder, wenn Menschen trotz des Wunders ungläubig bleiben in den Evangelien. Gott tut das nach seinem Willen. Dies ist Geschichte. Es war Geschichte für den Schreiber bereits. Es war bereits für den Schreiber Geschichte und ist heute auch Geschichte. Was nicht heißt, dass Gott nicht, wann er will, nach seinem Willen, immer wieder ein Wunder tun kann, aber sicherlich nicht in dieser Häufigkeit. Das darf nicht erwartet werden und ganz sicherlich nicht in Kontinuität, was will ich sagen, in Form von Gnadengaben. Es gibt isolierte Wunder. Es gibt kontinuierliche Wunder in Form von Gnadengaben. Es gab einige Gnadengaben, drei, bei denen übernatürliche Wirkungen bewirkt wurden. Aber ich meine, von diesen Versen her, von Hebräer 2 her, haben wir nicht zu erwarten, dass heute übernatürliche Gnadengaben gegeben werden. Man missachtet einen Text in 1. Korinther 12, etwa Vers 11, so wie der Geist will. Nicht nur wo er will, sondern auch wann er will. Immer wieder will man uns an die Wand drängen und sagen, ihr habt keine Wunder. In der Bibel steht so und so, bei euch fehlt etwas, bei euch ist der Gottesdienst langweilig und so weiter. Ja. Oder beweisen Sie mir, dass es keine Wunder gibt. Das kann ich nicht beweisen, das ist doch nicht wahr, es gibt Wunder. Ja. Oder ich soll beweisen meine Auffassung. Ich brauche nicht viel zu beweisen, der Text gibt eine Tendenz an, er beweist nichts, ausdrücklich. Er erzählt hier, wie es war, und das ist eine Tendenz, eine angezeigte Tendenz. Der Schreiber sagt, was dort geschah zur Bestätigung des Wortes Gottes, das ist geschehen. Er sagt nicht, dass es nicht wiederkommt, aber es wird eine Tendenz angezeigt. Er sagt nicht, dass es wiederkommen kann, es war so und deshalb sollen wir jetzt, unsere Aufgabe ist es nicht, neue Wunder zu erwarten, sondern unsere Aufgabe ist es zu glauben und auf das Acht zu geben, auf die Botschaft Acht zu geben, nicht auf die Wunder. Denn die Wunder waren ja Zeichen, die auf die Botschaft wiesen. Ja? Nicht auf Wunder soll man warten, sondern auf die Botschaft. Wer behauptet, auf dem liegt die Beweislast? Nicht ich behaupte etwas, der Pfingstler behauptet etwas. Er behauptet, entgegen den Andeutungen aus 1. Korinther 13, Vers 8 und diesem Text hier, das sind die Kardinaltexte, da sind Tendenzen angezeigt. Und diese Tendenzen sind Andeutungen für uns, dass wir die übernatürlichen Gnadengaben oder die Wunder in Kontinuierlichkeit nicht zu erwarten haben oder nicht zu hoffen haben. Und angesichts dieser Texte hat der Pfingstler oder der Charismatiker, der immer wieder davon spricht, er muss beweisen, dass was er sagt, stimmt. Er muss Beweise liefern. Er muss beweisen, dass sie heute zu erwarten sind. Bitte schön, die Texte. Wo steht es geschrieben? Ich glaube, es war in Neuwieder, erzählte ich von einem Fall in den USA. Es war, glaube ich, könnte in Minneapolis gewesen sein. In der nordamerikanischen Studentenmission war das Charismatische eingedrungen in diesen Kreis. Und die hatten da so ein turbulentes Treffen. Und mit einmal ruft eine Studentin aus, mitten in diesem Wirrwarr: Kann mir jemand sagen, wo in der Bibel das geschrieben steht, was hier geschieht? Nee, das kann niemand sagen. Ja. Wo steht das denn geschrieben? Warum tun wir dieses? Ja? Und dann kommen natürlich die traditionellen Beweise und ich habe mich mit ihnen befasst. Es gibt eine ganze Anzahl von Texten, die dann kommen, nicht wahr? Markus 16, Hebräer 13, Vers 8, er ist immer derselbe, ja. Aber er tut nicht immer dasselbe. Gott hat sich nie verpflichtet, sich zu wiederholen, oder? Gott hat sich verpflichtet, derselbe zu bleiben. Das heißt, er hat gesagt, aber er hat sich nicht verpflichtet, sich immer wieder zu wiederholen. Das muss er nicht tun. Gott muss nicht in die Runde gehen, ja. Immer wieder Wunder, Wunder, Wunder. Dann hören sie auf, ihre Bedeutung zu haben, ja. Wir sitzen ohne Furcht auf unseren Stühlen. Aber wenn jemand mal, der ein oder andere dann mit einmal runterrutschen würde oder der Stuhl würde zusammenklappen, dann würden wir alle anfangen, unsicher zu werden, ja. Dann hat es seine Bedeutung. Aber jetzt ist das Gesetz der Standhaftigkeit der Stühle konstant und wir nehmen es als selbstverständlich. Fällt gar nicht auf. Und wenn die Wunder zu häufig werden, dann fallen sie gar nicht mehr auf. Und in der ganzen Geschichte Gottes sind sie höchst selten vorgekommen. Höchst selten. Darüber ist schon gearbeitet worden, das brauche ich jetzt nicht neu zu tun. Also, das war der Hinweis auf den geschichtlichen Werdegang der Heilsbotschaft. Und deshalb soll darauf geachtet werden. Unsere Aufgabe ist es nicht, das Sensationelle zu suchen, wie gesagt, sondern Acht zu geben auf die Botschaft selbst. Wir haben eine dritte Bekräftigung. Klein c, Punkt. Durch Hinweis auf die Zukunft des Heils. Zu beachten ist hier erstens der Zusammenhang von Vers 5. Vers 5 beginnt mit einem Denn. Und das heißt, dass er die Fortsetzung eines bisherigen Satzes ist. Denn sollte nicht mit einem großen D geschrieben werden. Es sei denn, es wirklich eine Ausnahme ist. Das kann es mal geben, dass man einen Satz, einen unvollständigen Satz beginnt mit denn. Bitte. Ja.
Welche Ausführung gibt es und welchen Zusammenhang hat hier der Wille?
Welches was über den Willen? Welche was?
Ist das die Ausführung, die bei Cornelius bei der Bekehrung, warum heißt es dann nach seinem Willen? Gibt es Bekehrungen, wo der Geist nicht ausgegossen wird? Das sagen wir ja nein. Warum heißt es dann hier nach seinem Willen?
Wir müssen den ganzen Vers im Zusammenhang beachten. Wobei Gott Zeugnis mit dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes. Das heißt, diese Erwähnungen sind Gottes Zeugnis für die Botschaft. Nicht etwas, das ständig geschieht bei einer Bekehrung, sondern das waren außergewöhnliche Ereignisse, die stattgefunden haben, als außergewöhnliche Ereignisse. Und wenn wir an einige Ausleger sprechen von dem, was der Heilige Geist selbst austeilte. Ausgießung sagt der Text eigentlich nicht, sondern eher Austeilung. Und dann denken Sie an das, was der Heilige Geist gibt, zum Beispiel an Gnadengaben und so weiter oder Zungenreden und so weiter. Ja. Aber ich kann das nicht beweisen. Ich vermute eher von diesem Zusammenhang her, dass es sich um tatsächlich Ausgießungen handelt. Das heißt, dass Austeilungen hier tatsächlich Ausgießungen sind. Und dann denke ich an drei Fällen, wo es etwas Außergewöhnliches war. Pfingsten war der Anfang, das war die Einführung des Geistes hier in die Welt. Und dann haben wir noch zwei andere, die außergewöhnlich waren, weil der Geist vier angesamten. Zwei, die außergewöhnlich sind. Kapitel 8 in der Apostelgeschichte und Kapitel 19. Kapitel 10 ist nicht außergewöhnlich, höchstens darin, was die Zeit betrifft, sondern ist außergewöhnlich, was die Phänomene betrifft. Dass etwas da mit das außergewöhnliche Begleiterscheinungen stattfanden. Die anderen zwei Fälle sind außergewöhnlich für uns, weil sie nach einer berichteten Bekehrung stattfanden. Aber da kommt gerade dieses präpositionale Gefüge nach seinem Willen zum Tragen. Wir wissen, das geschah nach dem Willen Gottes, nicht weil die Christen selbst bzw. die Bekehrten selbst eine Schuld auf sich geladen hätten und dann noch nicht den Geist bekommen hätten, sondern Gott hat hier souverän gehandelt. Es steht nicht geschrieben genau warum, aber wenn wir den Zusammenhang etwas studieren, dann kommen uns schon Vermutungen, warum Gott so gehandelt hat. Zum Beispiel in Kapitel 8, das ist einfach. Bitte schön, Petrus und Johannes, kommt einmal her, ja? Sagt Gott gleichsam, ja? Also hier sind die Fernen, ja? Ich habe sie nahe gebracht. Sagt einmal ja dazu, ja? Und der Geist wartet, weil der Geist ein Geist der Gemeinschaft ist, der Einheit ist. Es sollen nicht zwei Kirchen, zwei Gemeinden, zwei Arten von Gottes Gemeinde entstehen. Nur eine Gemeinde soll es sein. Und das wird dadurch betont, dass der Heilige Geist von sich aus mit seiner Selbstmitteilung wartet. Und ebenso ähnlich ist es, nur dass wir dort Juden haben. Auch soll es nicht Enklaven in der jüdischen Gemeinschaft geben, die dann separat von der Gemeinde Jesu, die gemischt ist, sie auch ihre eigene Existenz pflegen. Was heute ja eine Gefahr ist. Heute bekehren sich sehr viele Juden und die Gefahr ist, dass Judenchristen sich abkapseln. Das ist nicht gut. Wir sollten miteinander Gemeinschaft haben. Es ist nur eine Gemeinde. Ja. Das liegt mir bei mir wenigstens am nächsten, das so aufzufassen. Aber ich kann das nicht exegetisch, mathematisch beweisen. Bitte? Das war's. Ja. Es wird sogar betont, ja. Ja. Dagegen ist vielleicht an und für sich nichts zu sagen, besonders wenn sie sowieso, und es sind auch Heiden bzw. nicht-israelitische Christen, die dann auch manchmal Gemeinschaft haben. Ich denke, grundsätzlich haben sie auch nichts dagegen. Es geht manchmal für mich zu weit, ja? Bitte? Ja. Wozu? Ja. Ich denke, ich will das nicht verurteilen, aber ich kenne Bruder Fuchtenbaum zum Beispiel persönlich, aber es geht für mich etwas zu weit. Ja. Wie bitte? Ich denke nicht außerhalb von Israel. Ich denke nicht, dass die Gemeinden, die durch Bruder Fruchtenbaum entstehen, das kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, das ist eine interessante Frage. Das weiß ich jetzt nicht, muss ich sagen. Aber in Israel tun sie das, der Juden wegen wahrscheinlich. Noch ein Hinweis. Oh nein, wir sind ja jetzt bei Vers 5, ja? Zu beachten ist hier einmal der Zusammenhang. Vers 5 wird normalerweise, oder ich sollte besser sagen, üblicherweise, zu dem Abschnitt ab Vers 6 hinzugezogen, als würde er mit Vers 5 beginnen. Aber Vers 5 endet mit einem Punkt, Vers 6 beginnt mit einem neuen Satz. Sodann ist auch der Ausdruck Herr zu beachten. Der Begriff Herr in Vers 3 ist eine Art Brücke zu Vers 5. Denn es geht um ein Herrschen. Unser Erlöser war der Gott, der Herr. Und es geht in Vers 5 um die Erhöhung dieses Christus, mit dem die Heilsbotschaft anfing. Das heißt, wegen seiner Erhöhung haben wir Acht zu geben auf seine Botschaft. Was wird in Vers 5 gesagt? Denn nicht Engel oder Engeln besser unterordnete er das künftige Weltreich, von dem wir reden. In Vers 6, Kapitel 1, hat er von einem Weltreich gesprochen. Es ist nun etwas ungewiss in Vers 6 dort, ob er das irdische Weltreich der Menschen meint oder das Weltreich, das Gott einführt. Wahrscheinlich möglicherweise beides. Ja? Gott richtet sein Weltreich auf dort, wo Menschen ihr Weltreich aufzurichten trachteten. Hier allerdings ist es Gottes Reich, Gottes Ökumene, Gottes Imperium, Gottes Ekklesia, Gottes Königreich, das aufgerichtet werden soll, das Künftige. Und wer wird in diesem Reich herrschen? Nicht Engel. Nicht Engel werden dort herrschen, sondern unser Herr Jesus wird dort herrschen. Und diesen Herrn Jesus haben wir heute. Und diesen Herrn Jesus hatten wir gestern, als er anfing, die Heilsbotschaft zu verkünden. Diese Botschaft mündet in die Herrschaft Jesu in der Zukunft. Und deshalb sollten wir auf seine Botschaft achten. In Vers 6 beginnt eine andere Art von Text oder ein anderer Abschnitt. Er gehört natürlich organisch zu unserem Kapitel, das ist klar. Aber es wird ein neuer Gedanke dort besprochen. Nämlich geht es dort um die Frage, warum Jesus so niedrig oder warum Jesus nicht erhöht zu sein scheint. Aber bevor wir zu diesen Versen gehen, noch ein Nachklang zu Vers 5. In Verbindung mit Vers 5 könnten wir fragen, wer herrscht? Die Frage der Herrschaft. Der Schreiber sagt, nicht die Engel herrschen. Dann könnten wir fragen, wer hat begonnen zu herrschen und wer wird herrschen? Und dazu möchte ich etwas sagen. Wer es ist, der in diesem kommenden Weltreich regieren wird, ist zunächst nicht gesagt. Aber im Blick auf Kapitel 1 denken wir an Jesus Christus. Doch hat der Verfasser bereits Ende Kapitel 1 einen Hinweis gegeben, der ebenfalls zu beachten ist. Wir erben, heißt es dort, ein künftiges Heil. Und als solche Erbende werden wir schon von den Engeln gedient. Dieser Tatsache kommt besondere Bedeutung zu, wenn in den nächsten Versen zwei Aussagen gemacht werden, ab Vers 6. Wir wurden niedriger, denn die Engel gemacht, als Menschen. Zweitens, die zweite Aussage, die dort gemacht wird, alles wird dem Menschen unterordnet. Wir sind niedriger, denn die Engel gemacht worden, aber alles wird einmal dem Menschen unterordnet werden. Das sind die zwei Aussagen. Wenn diese Aussagen dann gleich auch auf Jesus angewendet werden, so verfehlen wir wohl nicht weit, wenn wir annehmen, dass hier in Vers 5 an ein Mitherrschen mit Christus gedacht wird, wie ja auch Paulus es in 2. Timotheus 2, Vers 12 ausdrückt. Bleiben wir treu, so werden wir mitherrschen mit ihm. Diese Aussicht gehört zu dem Heil, von dem der Verfasser in 1, Vers 14 und in Kapitel 2, Vers 3 Anfang spricht und das nicht missachtet werden soll. Wenn wir das Heil nicht missachten, sondern beachten, dann wird dieses Heil in Zukunft die Form von Herrschaft mit Christus annehmen. Denn unser Heil ist einmal Befreiung von der Hölle, als wir uns bekehrten, heute eine Heilsbewahrung und in Zukunft in der Vollendung das Erben der Herrlichkeit, das ja das Mitherrschen mit Christus einschließt. Das Heil ist nämlich auch das kommende Königreich. Und diese Heilsbotschaft, die uns das kommende Königreich als Erbe bringen will, diese Botschaft, dieses Heil, sollten wir nicht missachten. Vers 5 gehört also organisch zu den Versen 1 bis 4 und ist als dritter Beweggrund zu betrachten, weswegen wir auf die Heilsbotschaft achten sollten.